Das System in der Krise ist nicht immer die Gesellschaft, es kann auch der Körper sein. In den USA folgen historisch betrachtet 2/3 der durchs Wasser übertragenen Krankheitsausbrüche, Erreger, die über Algen oder Bakterien in den menschlichen Körper gelangen und dort Probleme im Verdauungstrakt auslösen, auf ungewöhnlich starke Regenfälle, weil diese sich auf die Wasserversorgung auswirken. So erhöht sich beispielsweise die Konzentration der Salmonellen in Flüssen nach heftigen Niederschlägen ganz erheblich. Der schlimmste Ausbruch einer durch Wasser übertragenen Krankheit, den die USA je erlebten, ereignete sich 1993, als in Milwaukee mehr als 400.000 Menschen nach einem Unwetter an Kryptosporidien erkrankten. Extreme Niederschlagsereignisse, sowohl sintflutartige Regengüsse als auch ihr Gegenteil, Dürren, können landwirtschaftlich geprägte Gemeinschaften wirtschaftlich zugrunde richten, aber auch bei Embryos und Kleinkindern für das sorgen, was die Wissenschaft etwas untertrieben als Mangelernährung bezeichnet. In Vietnam gingen diejenigen, die eine solche Phase durchstanden hatten, laut einer Studie, im Durchschnitt später zur Schule, brachten dort schlechtere Leistungen und wurden nicht so groß wie ihre Altersgenossen. In Indien lässt sich das gleiche Kreislauf der Armutmuster beobachten. Die chronische Mangelernährung verschlimmert sich dadurch, dass ihre Auswirkungen andauern. Die Betroffenen verfügen über geringere kognitive Fähigkeiten, ein niedrigeres Einkommensniveau und ein erhöhtes Krankheitsrisiko. In Ecuador machen sich die Klimaschäden sogar unter den Kindern der Mittelschicht bemerkbar, bei denen sich die Folgen der Niederschlags- oder Temperaturextreme noch 20 bis 60 Jahre später im Einkommen abzeichnen. Das Problem beginnt schon im Mutterleib und es ist universell. Während der 9 Monate in der Gebärmutter erzeugt jeder Tag, an dem die Temperatur 32 Grad übersteigt, einen messbaren Rückgang der Einkünfte im späteren Leben. Außerdem addieren sich die Auswirkungen. Eine groß angelegte Studie in Taiwan ergab, dass jede Einheit zusätzlicher Luftverschmutzung das relative Risiko, an Alzheimer zu erkranken, verdoppelt. Ähnliches ist auch an Orten von Ontario bis Mexiko-Stadt beobachtet worden. Während sich die Umweltzerstörung immer weiter ausbreitet, könnte absurderweise mehr Fantasie gefragt sein, um ihre Folgen abzuschätzen. Wenn es nicht mehr nur abgelegene Dörfer sind, die darunter leiden, sondern ganze Regionen, ganze Länder, könnten Umstände, die uns einst unmenschlich vorkamen, auf zukünftige Generationen, die nichts anderes kennen, ganz normal wirken. In der Vergangenheit haben wir voller Entsetzen mit angesehen, wie Hungersnöte, die entweder naturbedingt, Sudan, Somalia, oder menschengemacht, Jemen, Nordkorea waren, zu Wachstumsstörungen in der Bevölkerung führten. In Zukunft könnte der Klimawandel auf die eine oder andere Art unser aller Wachstum hemmen, ohne dass es noch eine Kontrollgruppe gäbe, die davon verschont bliebe. Man könnte meinen, dass diese Voraussagen ihre Spuren in der Familienplanung hinterließen. Und tatsächlich. Unter den wohlhabenden jungen Leuten in Europa und den USA, für die die Fortpflanzung oft auch eine politische Frage ist, ist das so. Dieser vermeintlich stark von Gewissensfragen geprägten Gruppe bereitet es große Sorgen, Kinder in eine von Zerstörung bedrohte Welt zu setzen, die voller Leid ist und damit nur weiter zum Problem beizutragen, indem man die Klimabühne mit noch mehr Akteuren bevölkert, von denen jeder Einzelne eine kleine Konsummaschine ist. »Wollen Sie etwas gegen den Klimawandel tun?«, fragte der Guardian 2017. »Setzen Sie weniger Kinder in die Welt.« In jenem Jahr und im Folgenden veröffentlichte die Zeitung mehrere Variationen dieses Themas, wie auch eine Reihe weiterer Blätter, die vom Lifestyle-Milieu gelesen werden, darunter die New York Times. »Setzen Sie diesen Punkt auf die Liste der Fragen, bei denen der Klimawandel eine Rolle spielt. Sollte ich Kinder bekommen?« Den Effekt zu untersuchen, den der Klimawandel auf die privaten Entscheidungen der Konsumbürger hat, ist vielleicht ein sehr eng gefasster Ansatz, auch wenn das eine merkwürdige Erscheinung von Verzichtsstolz unter den Wohlhabenden belegt. Der Egoismus beim Kinderkriegen gleiche dem bei der Kolonisierung eines Landes, schreibt die Autorin Sheila Hetty in einem repräsentativen Ausschnitt aus Mutterschaft, ihren Überlegungen zu diesem Thema und ihrer Entscheidung dagegen. Aber natürlich ist die weitere Zerstörung der Erde nicht unausweichlich, sondern eine Frage der Entscheidung. Jedes neugeborene Kind kommt in eine brandneue Welt mit einem weiten Feld an Chancen und Möglichkeiten. Diese Sichtweise ist nicht naiv. Wir leben mit den Kindern in dieser Welt. Wir wirken daran mit, sie für sie und mit ihnen und für uns selbst zu gestalten. Mit jeder Geburt beginnt eine neue Zeitrechnung, in der gemessen wird, wie viel mehr Schaden der Erde und dem Leben, das das Kind auf ihr führt, zugefügt wird. Das gleiche Feld an Möglichkeiten steht auch uns offen, egal wie unveränderlich und vorherbestimmt die weitere Entwicklung auf uns wirkt. Doch wir verbauen uns diese Chancen, wenn wir das weitere Geschehen für unvermeidbar erklären. Was nach stoischer Weisheit klingt, ist oft ein Vorwand für Gleichgültigkeit. In einer Welt des Leidens verlangt unser auf die eigenen Interessen ausgelegter Geist nach Abschottung. Und einer der spannendsten Bereiche der aufkommenden Klimawissenschaften untersucht die Spuren, die die Erderwärmung, die alle unsere Bewältigungsmechanismen überrollen kann, in unserer Psyche hinterlässt, also die Effekte, die die in Flammen stehende Welt auf unser geistiges Wohlergehen hat. Die wohl erwartbarste Erscheinung ist das Trauma. Zwischen einem Viertel und der Hälfte all derer, die einem extremen Wetterereignis ausgesetzt sind, werden dadurch dauerhaft psychisch erschüttert. Eine Studie in England ergab, dass Überschwemmungen die psychische Belastung vervierfachen, selbst bei denen, die in einer überfluteten Umgebung lebten, aber nicht persönlich betroffen waren. Nach dem Hurricane Katrina überschritten 62% der Evakuierten die Grenzwerte für eine akute Stressstörung. Insgesamt litten ein Drittel der Menschen in der Region an posttraumatischer Belastungsstörung, PTBS. Bei Waldbränden lag die Zahl überraschenderweise niedriger. Nach einer Brandserie in Kalifornien waren nur 24% der Evakuierten betroffen. Doch bei einem Drittel derer, die das Feuer überstanden, wurden hinterher Depressionen diagnostiziert. Selbst diejenigen, die nur von der Seitenlinie aus zuschauen, leiden an Klimatraumata. Ich kenne keinen einzigen Wissenschaftler, der auf das, was verloren geht, nicht emotional reagiert, erklärte Camille Permessan, die 2007 gemeinsam mit Al Gore den Friedensnobelpreis bekam. Das Umweltmagazin Grist hat das Phänomen als Klimadepression bezeichnet. Der Scientific American spricht von Umwelttrauer. Und obwohl es einleuchtet, dass diejenigen, die sich mit dem Ende der Welt befassen, darüber verzweifeln, vor allem wenn ihre Warnungen ungehört verhallen, bietet es einen furchteinflößenden Ausblick auf das, was dem Rest der Welt bevorsteht, wenn die Verheerungen durch den Klimawandel langsam zutage treten. Was die psychischen Belastungen betrifft, unter denen so viele der Klimaforscher leiden, sind sie die Kanarienvögel in unserem Bergwerkstollen. Das könnte auch der Grund dafür sein, warum so viele von ihnen sich ständig Sorgen darüber machen, ob ihre Befürchtungen auch nicht unbegründet sind. Sie haben genügend Erfahrung mit der Apathie der Öffentlichkeit gesammelt, um sehr genau darauf zu achten, wann und wie sie Alarm schlagen. An manchen Orten mussten sie das gar nicht mehr selbst übernehmen. Diejenigen, die das Phänomen untersuchen, leiden nur indirekt, was ein Hinweis darauf ist, wie heftig die Folgen für die direkt Betroffenen sind. Es überrascht wenig, dass Klimatraumata besonders die Jungen hart treffen. In dieser Hinsicht stimmt die alte Weisheit, dass der Geist von Kindern leicht zu formen ist. 32 Wochen nachdem der Hurricane Andrew 1992 in Florida gewütet und 40 Menschen das Leben gekostet hatte, litten mehr als die Hälfte der untersuchten Kinder an einer mittleren und mehr als ein Drittel an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung. In den Gegenden, die besonders betroffen waren, fielen selbst 21 Monate nach dem Wirbelsturm der Kategorie 5 immer noch 70% der Kinder in dieses Spektrum. Ein erschreckender Vergleichswert. Von den Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren, leiden Schätzungen zufolge 11 bis 31% an PTBS. Eine besonders ausführliche Untersuchung befasste sich mit den Auswirkungen, die der Hurricane Mitch auf die seelische Gesundheit hatte, ein Wirbelsturm der Kategorie 5 und der zweittödlichste, der je im Atlantik registriert wurde. Er wütete 1998 in Mittelamerika und forderte 11.000 Todesopfer. In der Region Pozoltega, dem Teil von Nicaragua, wo die Verheerungen am schlimmsten waren, betrug die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind schwer verletzt wurde, 27%. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Familienmitglied verlor, 31%. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Haus, in dem es wohnte, beschädigt oder zerstört wurde, 63%. Man kann sich die Folgewirkungen vorstellen. 90% der Jugendlichen in der Region litten an PTBS, wobei die Jungen durchschnittlich am oberen Ende der Einstufung schwere PTBS lagen und die Mädchen die Grenze zur Stufe sehr schwer überschritten. 6 Monate nach dem Wirbelsturm litten 4 von 5 Teenagern aus Pozoltega an Depressionen. Mehr als die Hälfte hegte zwanghafte Rachegedanken, wie es die Verfasser der Studie etwas euphemistisch nannten. Und dann gibt es dann noch die weniger offensichtlichen, schwelenden Auswirkungen auf die Psyche. Das Klima beeinflusst sowohl das Auftreten als auch die Schwere von Depressionen, fand The Lancet heraus. Steigende Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit gehen in den Erhebungen stets mit mehr Patienten in psychiatrischen Notaufnahmen einher. Wenn es draußen heißer wird, nimmt auch die Anzahl der stationär behandelten Patienten zu. Besonders stark steigt die Anzahl der an Schizophrenie Erkrankten, die eingewiesen werden, und innerhalb der Krankenhäuser verstärkt die Temperatur auf den Stationen die Schwere der Symptome. Und Hitzewellen bringen noch Wellen anderer Leiden mit sich. Affektive Störungen, Angststörungen und Demenz. Wie wir wissen, fördert Hitze Gewalt und Konflikte. Daher ist es wohl wenig überraschend, dass auch die Gewalttätigkeit gegenüber der eigenen Person zunimmt. Jeder Grad, um den die monatliche Durchschnittstemperatur ansteigt, geht in den USA mit fast 1 Prozentpunkt und in Mexiko sogar mit mehr als 2 Prozentpunkten mehr Suizidfällen einher. Setzt sich der Kohlendioxidausstoß unverändert fort, kann das bis 2050 zu 40.000 zusätzlichen Selbstmorden führen. In einem besorgniserregenden Artikel der Wirtschaftswissenschaftlerin Tamar Carlton heißt es, dass die Erderwärmung bislang bereits 59.000 Suizide ausgelöst hat. Viele davon unter Bauern in Indien, wo heute ein Fünftel aller Selbstmorde weltweit geschehen und sich die Rate seit 1980 verdoppelt hat. Wenn die Temperaturen bereits hoch sind, fand Carlton heraus, sorgt ein Anstieg um nur 1 Grad an einem einzigen Tag für 70 Tote mehr. Bauern, die sich selbst gerichtet haben.